Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Angeschaut und haben uns die Frage gestellt, warum tun wir eigentlich, was wir tun? Und haben uns das mal versucht, am Beispiel auch vom Fasten deutlich zu machen. Warum fasten Menschen? Warum fastest du? Warum haben die Leute damals gefastet? Und sind darauf gekommen, dass der Sinn des Fastens eben der ist, mal wirklich alle Schaffenskraft, alles eigene abzulegen, vor Gott hinzulegen und zu sagen, Gott, ich möchte jetzt mal ganz bewusst mich innerlich leer machen vor dir, damit du mich füllen kannst, dass dein Wort mich füllen kann, dass deine Gegenwart mich füllen kann. Und ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen es, dass Gott uns immer wieder auch solche Zeiten gibt, wo wir uns innerlich vor ihm wirklich leer machen. Egal, ob du es mit Fasten oder ohne Fasten machst, das ist an der Stelle gar nicht so wichtig. Aber an der Stelle mal zur Ruhe zu kommen und sich auf Gott zu besinnen. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil Gott allein der ist, der uns unsere Schuld vergeben kann und der uns in ein neues Verhältnis zu sich selber bringen kann, nämlich in dieses Vater-Kind-Verhältnis. Gott wünscht sich, dass wir Kinder werden, Kinder Gottes werden, mit denen er durchs Leben gehen kann, die er durchs Leben begleiten kann. Und dabei habe ich ein ganz positives Vaterbild vor Augen. Vielleicht ist es bei dir ein bisschen anders gewesen, aber hier geht es um einen Vater, der wirklich in Fürsorge, in Liebe für seine Kinder einsteht. Und wir brauchen diesen Gott, weil wir eines Tages natürlich auch vor ihm stehen werden. Und es ist wichtig, dass wir dann diese Beziehung zu ihm haben, damit wir auch die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Manche erschreckt dieser Gedanke. Sagt, okay, also wenn ich tatsächlich eines Tages vor Gott stehe und dafür mein Leben Rechenschaft legen soll, wow, wie wird's mir denn da gehen? Das ist ja vielleicht noch schlimmer wie Zeugnisse kriegen am Freitag, ne? Wie wird's mir da wirklich gehen? Und wie werde ich dort abschneiden? Und ich denke, wenn wir tatsächlich keine Beziehung zu Gott haben, darf uns das auch unruhig machen. Weil dann fehlt uns tatsächlich für diesen Tag etwas ganz, ganz Wesentliches, um diesen Tag gut zu bestehen. Aber ich bin der Meinung, das muss gar nicht so weit kommen. Das muss nicht sein, wenn wir begreifen und annehmen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und davon berichtet uns Sacharja 8, wenn der Himmel die Erde erfasst. Und wenn wir dort reingucken, dann merken wir, in 7 Sprüchen entfaltet Gott durch seinen Propheten Sacharja, dass unsere Rettung hier und heute und die dann eben auch Rettung bleibt, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass diese Rettung hier und heute tatsächlich etwas ist, was Gott ganz und gar schafft. Und dass wir uns einfach als Geschenk bei ihm abholen dürfen, uns von ihm damit füllen und beschenken lassen dürfen. Und diese Zahl 7 zeigt ja in der Bibel an vielen Stellen, dass es da um etwas, ja, Vollkommenes geht, wo ich nichts mehr dazu addieren muss, sondern es ist einfach wirklich perfekt aus Gottes Sinn. Und so heißt es eben 7-mal, diesen 7 Sprüchen immer wieder, so spricht der Herr, der Allmächtige. Oder je nachdem, was du für eine Bibelübersetzung hast, so spricht der Herr der Heerscharen. Meint das Gleiche, es meint diese Anzahl, dass Gott tatsächlich in seiner Macht in der Lage ist, etwas perfekt zu machen. Und eben auch, dass du die Beziehung zu Gott bekommen kannst. Das hat Gott perfekt vorbereitet. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig, dass wir uns von ihm mit dem beschenken lassen, was er für uns vorbereitet hat. Und ich lade euch einfach ein, mit mir mal durch dieses 8. Kapitel hindurchzugehen, quasi mit dem Finger am Text entlang, um zu schauen, was das denn ist und wie das sich denn mit uns verhält, was Gott da vorbereitet hat. Das heißt es im 1. Vers, also Sacharja hat das so etwa 520 vor Christus, diese Vision, diese Botschaften von Gott erhalten. Und es heißt in den ersten beiden Versen, ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn, dem Allmächtigen. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich setze mich leidenschaftlich für Zion ein und kämpfe mit glühendem Zorn für Jerusalem. Dass Israel von seinen Feinden 70 Jahre in die babylonische Gefangenschaft weggeführt worden war, das hat Israel schon auch so als Schuss vor den Bug, als Strafe Gottes, als Erziehungsmaßnahme erlebt und erleben sollen. Das war Gottes Absicht. Gott hatte sie tatsächlich so in die Hand der Babylonier gegeben, aber Gott hat dann auch gesehen, dass die Babylonier es quasi mit dem Volk übertrieben haben. Das war nicht gut, wie sie am Ende mit dem Volk umgegangen waren. Und Gott sagt nach wie vor, es ist mein Volk, es bleibt mein Volk und deswegen greife ich jetzt wieder ein und ergreife Initiative für mein Volk. Ich setze mich jetzt leidenschaftlich wieder für mein Volk ein und kämpfe um es. Den Schuss vor dem Bug haben sie bekommen, haben sie verstanden, aber was die Babylonier gemacht haben, das war zu arg. Jetzt kämpfe ich wieder für mein Volk. Mit anderen Worten, wenn du auch in deinem Leben mal so Zeiten hast, wo du denkst, wo, das wirkt auf mich wie so ein Schuss vor dem Bug, nimm das einfach mal an. Ich möchte einfach mal Mut machen, auch solche Erfahrungen anzunehmen und dich zu fragen, Gott, was ist das, was du dadurch mir sagen möchtest? Wo bin ich vielleicht auch, meistens macht das Gott, wenn wir an einer Stelle so ein bisschen dickfällig geworden sind. Er hat uns das schon ein paar Mal im Guten gesagt, sage ich mal. Und dann sagt er, ja, wenn du es nicht anders checkst, du bist mir aber wichtig. Ich will dich nicht fallen lassen. Ich will nicht einfach über diese Lektion weggehen und sagen, dann stirb halt so dumm, wie du geboren wurdest. Sondern ich möchte, dass du diesen Schritt gehst. Und deswegen setzt Gott dann manchmal nochmal ein deutlicheres Signal. Setzt uns da so einen Schuss vor den Bug und sagt, bitte, denk nochmal drüber nach. Das ist wirklich wichtig für dich. Wir werden da heute immer wieder drauf zurückkommen. Und dann möchte ich dich gleich an der Stelle ermutigen, dich zu öffnen mal dafür. Wir sind es ja heute so gewohnt, dass alles irgendwie spielerisch laufen soll und teiltetei. Aber ich glaube, so ist das Leben am Ende dann doch nicht. Sondern es gibt manchmal auch Herausforderungen und Härten, denen wir uns stellen müssen. Und ich persönlich sage, denen wir uns stellen dürfen. Ich werde oft gefragt, wie geht's dir denn? In der Regel ist meine Antwort, das meiste ist gut unterwegs. Aber ich bin immer froh, wenn nicht alles gut unterwegs ist. Weil wenn alles gut unterwegs ist, dann hören wir auf zu wachsen. Und das ist doch schade, oder? Mein Vater gab mir den Satz mit, nichts ist schlimmer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Ich glaube, das steckte genau dahinter, dass er sagt, wenn du nur gute Tage hast, wirst du fett, faul und gefräßig. Aber du entwickelst dich nicht mehr weiter. Es ist dann zu Ende. Und das ist doch schade. Also das blödeste Kompliment, was man bekommen kann, ist doch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, du hast dich überhaupt nicht verändert. Also ich finde, tiefer kann man einem nicht in die Magenkuhle schlagen, oder? Was ist das denn für eine Aussage? Gut, wenn sie rein optisch gemeint ist, alles gut, aber wenn sie mehr gemeint ist, dann finde ich es einfach schade. Gott wollte also seinem Volk in der babylonischen Gefangenschaft, er wollte es nicht vernichten, sondern weiterführen. Er wollte, dass es sich zurückbesinnt auf ihn und dass er sagt, komm, du weißt genau, dass nur ich dich retten kann und dass meine Werte gut für dein Leben sind. Und ich stelle euch ein paar vor, drei Stück. Gott sagt, geht bitte ehrlich miteinander um. Ehrlich miteinander um. Spielt keine Rollen voreinander. Ihr habt das doch nicht nötig. Wenn ihr Kinder Gottes seid, dann seid ihr untereinander Geschwister. Und Geschwister sollten ehrlich miteinander umgehen. Das Zuhause soll doch ein Zuhause sein, wo ich mal ehrlich mit dem anderen drüber reden kann. Mir ist das in unserer Familie auch so wichtig. Ich frage dann auch bei meinen Kindern schon mal nach und sage, du, das und das ist mir aufgefallen, ich verstehe das nicht. Sag mir mal, was du dabei empfindest, wie du das denkst, weil mir das wichtig ist, zu verstehen. Ehrlich zu werden. Man darf auch Schwäche zeigen. Das ist völlig in Ordnung. Niemand von uns ist perfekt. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn man denkt, man müsste vor den anderen immer eine Rolle spielen, der Perfekte sein zu müssen. Keiner von uns ist perfekt. Und darum dürfen wir ehrlich miteinander umgehen, weil das gibt die Chance zu wachsen. Das Zweite ist, Israel soll im Gericht gerechte Urteile fällen und so Frieden stiften. Du bist vielleicht kein Richter bei Gericht, aber irgendwie gehen wir doch durch den Alltag und bewerten die Dinge, die um uns herum passieren und auch die Menschen und deren Verhalten. Wir fällen im Herzen schon immer wieder auch unsere Urteile. Was der gemacht hat, super. Was der gemacht hat, blöd. Naja, da können wir noch nachjustieren. Wir fällen ständig irgendwelche Urteile. Und das ist auch bis zu einem gewissen Maß nötig, weil wir ja justieren müssen, was ist gut und was ist schlecht, was braucht's und was braucht's nicht, auch für uns selber. Aber dass wir dabei immer das im Blick haben, um Frieden zu stiften. Was sorgt dafür, dass Frieden zwischen Menschen ist und dass Frieden in den Herzen ist. Und dass das unser Bewertungsmaßstab ist, dient das, was wir erleben, zum Frieden oder das Gegenteil? Will ich besser dastehen? Will ich den anderen in den Dreck drücken? Was ist eigentlich mein Motiv? Warum tue ich, was ich tue? Und das Dritte ist, keine bösen Pläne gegeneinander schmieden, sondern mit anderen Worten, wir sollen wirklich das Gute miteinander im Sinn haben. Und vielleicht erinnert dich das an einen unserer 5 Kultursätze hier in der Gemeinde. Der lautet nämlich, wir ehren einander. Wir haben übrigens dafür extra den Mittelfinger genommen. Wir ehren einander schon in unseren Herzen. Dafür steht der mittlere Kultursatz. Es ist uns einfach wichtig, genau da auch ein Kontrastbild zur Gesellschaft zu bilden. Dass wir wirklich einander im Herzen ehren und überlegen, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dich fördern? Und keine bösen Pläne gegeneinander schmieden. Und das wirft aus meiner Sicht auch bei uns Christen die Frage auf, lebst du eigentlich nach den Maßstäben Gottes? Wonach lebst du? Das Beispiel Israel zeigt, wir können uns tatsächlich auch durchaus Christen nennen, Volk Gottes nennen, aber am Ende sind wir es in der Sache nicht, sondern wir machen so unser Ding vor uns hin. Was ist das bei dir? Was ist das bei mir? Vielleicht hast du in den letzten Zeiten Erlebnis gehabt, wo du auch denkst, naja, das wirkt schon so ein bisschen auch wie ein Schuss vor dem Bug bei mir. Und vielleicht überlegst du noch mal so einen Moment, was war das eigentlich? Und was habe ich da auch so ein bisschen als Schuss vor dem Bug empfunden? Was war dieses Moment? Und wenn du das so auf dich wirken lässt, möchte ich dich noch mal um eins bitten, dass du dabei eines nie vergisst. Unser Vater im Himmel ist für dich. Er ist niemals gegen dich. Er ist immer für dich, auch bei diesen Momenten, die dir vielleicht jetzt so kommen. Und das unterstreicht er selber auch nochmal in der nächsten Aussage in Vers 3. Und weiter spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und ich will wieder in Jerusalem wohnen. Dann soll Jerusalem Stadt der Treue genannt werden. Und der Berg des allmächtigen Herrn soll heiliger Berg heißen. Nach 70 Jahren Exil kündigt Gott seinem Volk an, dass er wieder in Jerusalem auf dem Zion auf seinem Berg wohnen wird. Und wisst ihr, da wo Gott einzieht in eine Stadt, wo Gott einzieht in das Leben eines Menschen, da entsteht eine Dynamik zum Guten hin. Da mag es am Anfang ein heiliges Erschrecken geben. Aber am Ende entsteht eine Dynamik zum Guten hin. Da werden leidenschaftliche Treue, Liebe, Ehrlichkeit und Wahrheit wieder zentrale Werte. Und jetzt stell dir doch bitte deine Welt mal vor, wenn das tatsächlich die Säulen wären, auf denen dein Alltag ruht. Leidenschaftliche Liebe, Treue, Ehrlichkeit und Wahrheit. Dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen, wie es uns gegenseitig geht und wo wir dran kranken, wo wir in Wahrheit miteinander umgehen, auch mal eine unbequeme Wahrheit sagen dürfen, aber wissen, der andere macht das nur aus einem einzigen Grund, weil er mich leidenschaftlich liebt und mich fördern will. Und wenn du das von einem Menschen weißt, dass er dich nur deswegen kritisiert, weil er dich leidenschaftlich liebt und fördern will, ich höre mir das dann gerne an, weil ich sage, jetzt habe ich die Chance zu wachsen und da hat endlich mal einer den Mut, mir etwas zu sagen, was mir die anderen scheinbar bisher noch nicht gesagt haben. Wir brauchen das. Das ist mittelfristig und langfristig einfach wichtig, damit wir uns persönlich weiterentwickeln. Aber das ist längst noch nicht alles, was Gott für uns bereithält. Es wird hier noch viel himmlischer, so empfinde ich das. Vers 4. So spricht der Herr, der Allmächtige. Alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems zusammensitzen, jeder mit dem Stock in der Hand, wegen ihres hohen Alters. Und die Plätze der Stadt werden voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. Ich weiß nicht, was das bei dir für Assoziationen auslöst, aber ich stelle mir jetzt plötzlich so, weiß ich, Prager Straße, irgendwie Innenstadt. Ich sitze da an der Eisdiele, gucke den Leuten zu, da gehen ein paar mit dem Stock vorbei, die setzen sich auch hin, trinken noch einen Kaffee, essen noch ein Eis. Man sieht ein paar Kinder rumwirbeln, die spielen Verstecker oder was auch immer. Und es ist einfach richtig, richtig gute Stimmung. Die Temperatur passen, 4, 5, 26 Grad, nicht zu warm, nicht zu kalt. Man kann ohne Jacke sitzen, Eis schlecken, muss aber auch nicht ständig den Schweiß wischen. So stelle ich mir das vor. Das assoziiere ich mit dem, was ich hier lese. Und vielleicht hast du dich bisher so ein bisschen gefragt, wie soll ich mir den Himmel vorstellen? Gerne so. Gerne so. Das ist ein Bild, was wir in der Bibel dafür bekommen. Ein anderes finde ich auch cool, das kommt bei Amos vor. Bei Amos ist so ein Typ, der kommt ja aus, war ja Hirte und hat Maulbeeren gezüchtet und so, kommt aus der Landwirtschaft. Amos ist so ein Typ, der sagt, Himmel, das heißt, dass die, die pflügen, die, die säen und die, die ernten und die, die, die kälter treten, sich gegenseitig bei dem, was die machen, überholen. Also der mit dem Pflug ist an dem mit der Erntemaschine immer schon wieder vorbei. Und so. Also richtig Betrieb auf dem Feld und es ist einfach ein Bild dafür, es gibt von allem immer genug. Das ist das zweite Bild für Himmel. Es gibt von allem immer genug, was Menschen brauchen. Und ich finde das großartig. Und Alte mit den Jungen, das heißt also, hier können die Jungen denen die Hand geben, die mit dem Krückstock stehen, heißt ja nicht, dass du im Himmel Rückenschmerzen hast und am Stock gehst, weil du so alt geworden bist, Ewigkeit ist ja eine Weile, sondern es meint vielmehr, dass es dort auch keine Missverständnis mehr unter den Generationen gibt. Es ist ein herrliches Miteinander in den unterschiedlichen Generationen. Es ist auch da von allem immer genug Verständnis füreinander, Gemeinwohl, Gemeinschaftssinn, Zeit. Endlich mal Zeit, jedes Gespräch zu führen und es nie abbrechen zu müssen. Endlich mal Zeit, das ist der Himmel. Und das ist ja das Schöne, dass es ewig dauert. Ne? Es muss einfach auch nichts mehr schnell gehen, sondern es darf wirklich froh zugehen, Alte mit den Jungen. Gute Laune ist dort das Lebensgefühl, Freude und Lebendigkeit. Ein einziges, herrliches, frohes Miteinander. So ein bisschen wie wir es hier Ende August wieder machen, wir einander. Tragt es euch dick in den Kalender, wir haben letzten Sonntag schon Werbung dafür gemacht. Das empfinde ich immer so ein bisschen wie der Vorhof zum Himmel. Also wenn man da einfach mal Zeit hat, ein Wochenende, um miteinander zu reden und zu quatschen und zu essen und so Zeit füreinander zu haben. Rente mit 67 in der Ewigkeit lächerlich. Kinder in der Krippe, Kindergarten oder Schule völlig überflüssig. Alle wissen alles. Fruchtlose Arbeit gehört längst der Vergangenheit an. An Traurigkeit, worüber? Spiele und Scherzen, immer und ewig. Das ist der Himmel. So stelle ich mir den Himmel vor. Das sind die Bilder, die wir aus Gottes Wort hier bekommen. Und so fühlt sich der Himmel an. Das ist die Zukunft, die Gott dir zugedacht hat. Ich weiß, dass die Ouvertüre dahin, diese 60, 70, 80, 90 oder 100 Jahre, keine Ahnung, wie alt du hier wirst, das ist hier und da schon mal ein bisschen beschwerlich. Aber Freunde, das Ziel, das ist es wert. Das ist es allemal wert. Das lohnt sich. Und darauf können wir zugehen. Aber du wirst dieses Ziel nicht automatisch erreichen, sondern du musst dich dafür entscheiden. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Alle anderen sind in der Hölle. Aber im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Also du musst diese wichtige Entscheidung tatsächlich treffen. Und wenn du diese Bilder von Himmel hörst, denkst du vielleicht, ja Uli, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Bist vielleicht heute Morgen gut raus, auch nach auf dem Tarzanheft geschlafen oder so? Vielleicht erscheint dir das unmöglich oder nicht glaubhaft. Aber Vers 6, so spricht der Herr, der Allmächtige, sollte mir das unmöglich erscheinen, nur weil es dem Volk, das in diesen Tagen übrig geblieben ist, unmöglich erscheint? Spricht der Herr, der Allmächtige, der Herr der Herrscher. Offensichtlich gab es auch im Volk Israel Zweifel daran, dass Gott wirklich so eine Zukunft für dieses Volk geplant hat. Sie hatten Zweifel, soll das wirklich passieren? Und selbst ein Mann wie Hiob, der vom Leben ja wirklich reichlich gebeutelt wurde und wirklich auch mit Gott gerungen hat an mancher Stelle, sagt nachher Hiob 42, Vers 2, ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Sagt er zu Gott. Nach allen, der Mann, der wirklich mit allen Wassern des Lebens gewaschen wurde. Schlimmer geht bei dem tatsächlich nimmer, hätte ich jetzt mal behauptet, was der alles durchmachen musste. Und er sagt, aber bei Gott ist alles möglich. Ich verliere meine Hoffnung nicht. Oder ich musste an Maria denken. Maria, die von dem, stellt man sich so vor, der war ja ein Teenager, wahrscheinlich 15, 16, sowas, ne? vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Und dann kommt da ein Engel in die Bude geflattert und sagt, so Maria, pass mal auf, ich habe da einen Plan, neuen Plan für dich. Weiß nicht, was du so geplant hast, aber ich sage dir jetzt, was ich geplant habe, was Gott geplant hat. Du wirst schwanger werden ohne einen Mann und wirst den Retter der Welt bekommen. Keine Ahnung, was das bei dir ausgelöst hätte, wenn du so eine Botschaft bekommst. Mit 15, 16. Und was sagt Maria am Ende? Als sie sagt, ich habe doch keine richtige Vorstellung. Der Engel sagt, ja, ja, pass auf, der Heilige Geist wird dich überschatten oder so. Und dann ist die Schlussaussage, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also auch diese Geschichten, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir haben einen Gott, der Schöpfer des gesamten Universums ist. Was sollte dem unmöglich sein? Nichts von all dem, was du denken kannst, hat Gott nicht vorher schon mal gedacht und hat es angelegt und geschaffen. Was sollte Gott unmöglich sein? Vers 7 geht es weiter, so spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, ich werde mein Volk aus dem Land im Osten, aus dem Land im Westen befreien. Ich hole die Menschen nach Hause und sie sollen in Jerusalem wohnen, wo sie wohnen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Und letztlich können wir an der Erfüllung dieser Prophetien schon festmachen, dass bei Gott wirklich nichts unmöglich ist. Die Jahrhunderte gingen ja ins Land. Ich meine, Sacharja guckt von 520 vor Christus, ne? Und 70 nach Christus, also ungefähr 600 Jahre später, wird Jerusalem von den Römern unter Titus dem Erdboden gleichgemacht. Die Klagemauer, die dort heute steht, ist das einzige bisschen, was aus der Zeit noch übrig ist. Und das hat Titus nur stehen gelassen, weil er der Nachwelt zeigen wollte, was er für ein Hecht in Gottes Karpfenteich ist. Guckt euch an, was ich für eine Stadt hier niedergemacht habe. Und danach verliert sich die Spur der Juden in alle Länder. Und niemand hätte gedacht, dass sich das Volk Israel wieder konstituieren würde. Aber seit 1949 passiert genau das, was hier steht. Seit dieser Zeit kommen ständig Juden aus aller Herren Länder wieder zurück nach Israel. Warum? Weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Doch Gott möchte mehr als dieses Volk nur sammeln. Er will es retten und in Treue und Gerechtigkeit ihr Gott sein, so verspricht er hier. Und in diese Rettungsaktion hat Gott dich und mich eingeschlossen. Weil wir Menschen es nicht schaffen, nach Gottes Maßstäben zu leben, ist Gott gekommen und hat alles am Kreuz für uns zurechtgebogen vor Gott. Hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Sodass jeder einfach dieses Geschenk der Vergebung von Gott in Anspruch nehmen darf. Sich beschenken lassen darf. Du konntest es sowieso nicht verdienen. Nimm es doch als Geschenk an. Und dann darfst du dich öffnen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir und jetzt komm du bitte auch in mein Leben. Bring diese Hoffnung, diesen Frieden, diese Gemeinschaft mit dir in mein Leben hinein. Bau du mich so um, dass in meinem Leben immer mehr von dem sichtbar wird, wie du dich, mich, wie du mir, wie du dir mein Leben vorgestellt hast. Wenn du diesen stellvertretenden Tod Jesu für dich und deine Schuld in Anspruch nimmst, dann rettet Gott dich aus all deiner Schuld, egal woher du von dieser Welt kommst, aus welchem Land, ob du Jude bist oder nicht Jude bist. Du kannst es einfach in einem schlichten Gebet festmachen und sagen, Herr Jesus, vergib du mir. Ich habe bisher mein eigenes Ding gemacht. Ich habe eine Menge Zeug gemacht, auf das ich nicht stolz bin und du nicht stolz bist. Vergib's mir und komm in mein Leben. Und Gott hört dieses Gebet, egal wo du es betest. Und er sieht dir ins Herz und sieht, dass du es ernst meinst. Und er erhört es. Er kommt durch seinen Heiligen Geist. Nachdem Gott sich bis hierher fünfmal als der vorgestellt hat, der unser Heil schafft und uns damit beschenken will, erfolgen jetzt so zwei Aufforderungen. Und die erste lautet, ich lese ab Vers 9 vor, so spricht der Herr der Allmächtige, geht mit neuem Mut an die Arbeit. Ihr habt gehört, was die Propheten an dem Tag gesagt haben, als der Grundstein für den Wiederaufbau des Tempels, des Hauses des allmächtigen Herrn gelegt wurde. Das war ja 520 nach der babylonischen Gefangenschaft so.
Vor dieser Zeit gab es keinen Lohn für die Arbeit der Menschen und auch die Arbeit der Tiere brachte nichts ein. Keiner, der eine Stadt verließ, war vor dem Feind sicher, weil ich die Menschen gegeneinander aufgehetzt hatte. Doch jetzt will ich mit dem Rest dieses Volkes nicht mehr so umgehen wie bisher, spricht der Herr der Allmächtige. Jetzt werden sie in Frieden aussehen. Die Weinstöcke werden Trauben tragen. Die Erde wird ihren Ertrag bringen. Der Himmel wird Tau geben und der Rest dieses Volkes soll all das für sich besitzen. Ihr Menschen von Juda und Israel, so wie ihr unter den anderen Völkern der Inbegriff eines Fluches, eines verfluchten Volkes gewesen seid, so werdet ihr der Inbegriff eines gesegneten Volkes sein, wenn ich euch befreit habe. Deshalb habt keine Angst und geht mit neuem Mut an die Arbeit. Und wenn du jetzt fragst, was haben denn die anderen Propheten gesagt, was deutet er dann an? Du kannst es in Haggai 2 nachlesen, im Grunde genommen genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und deswegen sagt Saharia im Namen Gottes, geht mit neuem Mut an die Arbeit. Und ihr werdet erleben, wie Gott euer Leben reich macht und euch segnet. Und das sage ich dir, wenn du deine Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, triff sie und geh mit neuem Mut in deinen Alltag. Und das sage ich dir, der du schon Jahre und vielleicht Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist, wo du merkst, ich muss Dinge nachjustieren. Geh mit neuem Mut an die Arbeit. Geh mit neuem Mut an die Arbeit. Und erlebe, wie Gott dein Tun reich segnen wird. Es lohnt sich. Vorher erlebte Israel, dass seine Arbeit fruchtlos war. Selbst das Vieh blieb phasenweise futterlos. Der Handel florierte nicht mehr, weil es keine Sicherheit mehr gab. Es gab keinen Frieden. Einer war des anderen Feind. Warum? Und das mag verwundern. Gott sagt, weil ich dafür sorgte, dass es so war. Weil ich dafür sorgte, dass es so war. Du denkst, das hätte mit den Kräften am Markt zu tun oder mit der... Nein, weil ich dafür sorgte. Ich, Gott der Allmächtige, ich hätte es verhindern können und nicht zulassen können. Aber ich habe es inszeniert. Ich bin dafür verantwortlich. Warum? Weil ich wollte, dass du umkehrst. Weil du mir so wichtig bist. Weil du völlig ungesund unterwegs warst. Und Gott selbst führt Israel, wenn man das mal so ein bisschen auf die Lebensfelder zieht, merkt man, er führt sie durch Landwirtschaft und Handel, also das ganze Thema der Wirtschaft. Dann Frieden und Sicherheit. Und man merkt, es geht um dieses ganze Thema der Politik, um persönliche Beziehungen, wir würden heute sagen Soziales. Und er sagt, ich habe alle eure Desaster verschuldet. Und es lag daran, sagt Gott, dass ich zornig auf euch war. Und an Haggai gab Gott am Tag der Grundsteinlegung, der hier gemeint ist, an der Grundsteinlegung des Tempels noch eine zweite Botschaft. Haggai 2, Vers 21. Sag Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde Himmel und Erde erschüttern. Königsthrone werde ich stürzen und die Macht fremder Reiche brechen. Wenn ich das auf heute übertrage, Freunde, was erleben wir denn heute? Kann es sein, dass Gott durch die Erschütterungen, die wir gegenwärtig erleben, auch uns zur Umkehr und zur Rückkehr zu ihm ruft? Ich kann nicht sagen, was dahinter steht. Damals sagt Gott, ich war's. Aber ich weiß, wie wir das nutzen können, diese Erschütterung, die wir heute erleben. Nämlich, indem wir uns davon aufrütteln lassen. Und das als Chance begreifen, zu Gott umzukehren. Als noch Nicht-Christen, aber auch wir als Christen, da wo wir von Gottes Weg und Willen abgewichen sind. Geht mit neuem Mut an die Arbeit. Lasst uns als Einzelne und als Christen neuen Mut fassen. Und das, was Evelyn uns vorhin vorgestellt hat, wirklich rausgehen und es Menschen sagen. Auch diese Wahrheit brauchen die Menschen und ich glaube, viele in unserem Land haben keine Ahnung von dieser Wahrheit. Die wissen nicht mal mehr, dass es diese Wahrheit überhaupt gibt, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass es für sie Rettung gibt. Und dann geht's weiter, Vers 14, denn so spricht der Herr der Allmächtige, so wie ich plante, Unheil über euch zu bringen, Weil eure Vorfahren meinen Zorn weckten und ich mich nicht davon abbringen ließ, spricht der Herr der Allmächtige, so plane ich jetzt wieder, Jerusalem und den Menschen von Juda Gutes zu tun. Deshalb habt keine Angst. Haltet euch jedoch an die folgenden Gebote. Sagt einander die Wahrheit. Fällt an eurem Gerichtshöfen gerechte Urteile, die für Frieden sorgen. Schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander und schwört keine Meineide. Denn all diese Dinge hasse ich, spricht der Herr. Lasst uns den Leuten die Wahrheit sagen über Gott, über das Evangelium, dass wir es nicht verschweigen. Gerade jetzt, wo die Erde bebt und wo ich merke, dass viele Menschen sich wirklich nach Orientierung sehnen. Und ich glaube, dass viele Menschen viel offener sind für die Wahrheit des Evangeliums, als wir das denken. Und darum lasst uns teilen im Alltag. Lasst uns mit den Leuten über das sprechen, was in uns ist. Die Hoffnung, die wir durch Jesus haben. Aber lasst uns nicht nur das machen, sondern lasst uns auch ganz praktisch im Alltag so miteinander umgehen, wie Sacharja das hier im Namen Gottes auch sagt. Ehrlich miteinander umgehen. Und manchmal ist das Tun, glaube ich, viel wichtiger oder vorgelagerter, bevor wir dann mit den Leuten über den Glauben reden, dass wir einfach erstmal anders leben. Dass Menschen auf einmal erfahren, auf den ist Verlass. Der steht hin, wenn keiner mehr steht. Der sagt die Wahrheit, auch wenn sie nicht populär ist. Der geht ehrlich mit mir um. Urteile fällen, die zum Frieden dienen. Wir sprachen eingangs darüber. Keine bösen Pläne aushecken, sondern es gut miteinander meinen, schon in unserem Herzen. Und verlässlich sein. Und während die Band schon nach oben kommt und uns gleich einige Takte Musik spielen wird, vielleicht ist dir im Moment eine Person vor Augen, wo du sagst, stimmt. Der gegenüber habe ich mich nicht als zuverlässig erwiesen. Oder der habe ich nicht wirklich die Wahrheit gesagt. Oder da habe ich in meinem Herzen ein Urteil gefällt, aber das hat uns nicht näher gebracht. Das hat keinen Frieden zwischen uns gestiftet. Vielleicht stellt Gott dir jetzt Menschen vor den Augen, wo du sagst, da muss ich noch mal ran. Ich möchte dich einfach ermutigen, nutz diese nächsten 2 Minuten, wo die Band spielt, mit Gott darüber zu sprechen. Er bittet dir den Mut, die notwendigen Schritte zu gehen, die es an dieser Stelle braucht. Und dann erlebe, wie Gott es segnen wird und wie er dein Leben dadurch tiefer und reicher macht. Und danach wollen wir in eine Zeit der Anbetung gehen und bewusst auf diesen Gott blicken, der uns für unsere Herausforderungen Kraft und Stärke gibt.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.